Ich liebe unseren Hausberg. Wisst ihr, welcher unser Hausberg ist? Unlängst waren wir wieder mit unseren Freunden aus Amerika auf dem Old George. Und die haben die Aussicht genossen. Der Georgenberg, das wisst ihr sicherlich alle, die ihr hier in Pfullingen wohnt und in der Umgebung. Er ist ja ein vulkanischer Berg einmal gewesen, aber das ist nicht der Old George, gell? Aber der Old George hat auch diese vulkanische Form und war mal ein Vulkan. Zum Glück ist er kein aktiver Vulkan. Wir leben nicht am Fuße eines aktiven Vulkans. Aber laut Planet Wissen soll es weltweit mehr als 600 aktive Vulkane geben. Und wenn ein aktiver Vulkan ausbricht, dann werden immense Kräfte freigesetzt. Erst letzte Woche habe ich einen Artikel im Spiegel über den Ausbruch des Vulkans Sound Mount Helen am 18. Mai 1980 im US-Bundesstaat Washington gelesen. Das ist das Bild davon. Als der Vulkan ausbrach, da wurden durch diese enorme Explosion die oberen 400 Meter des Berges mit einer Wucht von 10 Millionen TNT weggerissen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein gigantischer Aschepilz stieg 25 Kilometer hoch in die Atmosphäre und gleichzeitig wälzte sich ein unübersehbarer Schlammstrom aus geschmolzenem Eis, Lavagestein, Asche, heißen Gasen, teilabwärts. Der Tag verfinsterte sich zur Nacht. 57 Menschen kamen bei dieser Naturkatastrophe ums Leben, die meisten durch einen Windsturm, der sich beim Ausbruch mit einer Geschwindigkeit von 480 Stundenkilometer ausbreitete. Im Umkreis von 20 Meilen wurden Jahrhunderte alte Bäume wie Zündhölzer abrasiert. Wenn schon der Ausbruch eines einzigen Vulkans solche enormen Kräfte freisetzt, welche unvorstellbare Macht muss doch unser Schöpfer besitzen, der das ganze Universum erschuf. Heute feiern wir Pfingsten 2023. Und an Pfingsten denken wir Christen auch besonders daran, dass Jesus, so wie er versprochen hatte, den Heiligen Geist auf die Erde schickte, und dieser Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Und ich finde es bemerkenswert, dass das Wort für Geist im Alten als auch im Neuen Testament von einem Wort abstammt, das Hauch oder Wind oder Atem bedeutet. Das hebräische Wort Ruach, als auch das griechische Wort Pneuma, können beide mit Hauch oder Wind oder auch Atem übersetzt werden. Und Micha hat es in der Anmoderation gesagt, ja, dieser Hauch, dieser Wind, der kann ein ganz leises Säuseln nur sein, kaum wahrnehmbar, und man muss stille werden, um die Stimme Gottes, dieses leise Säuseln zu hören. Der Heilige Geist kann aber auch ganz stürmisch, wie so ein Sturm sein. Buchstäblich heißt ja das Wort der Wind Gottes. Und so wie der Wind besitzt er große Kraft, obwohl er unsichtbar ist. Das Sinnbild für den Geist ist also das Wehen des Windes, der den Betroffenen in seine Bewegung hineinnimmt. Wir wissen, dass der Wind als bewegte Luft seine eigene Dynamik hat. Als Jesus mit Nikodemus in jener Nacht sprach, das kennen wir alle, die Geschichte Johannes 3, da verglich er den Heiligen Geist mit dem Wind, von dem man nicht weiß, von wo er kommt und wohin er geht. Manchmal weht er so sanft und ruhig, dass wir ihn gar nicht wahrnehmen. Er kann aber auch sehr stürmisch sein, dass nichts seiner Macht widerstehen kann. Wenn also der Heilige Geist mit dem Wind verglichen wird, dann soll uns das an seine enorme Kraftwirkung erinnern. Das klassische Bibelwort, das uns an diese Eigenschaft des Geistes erinnert, finden wir am Anfang der Apostelgeschichte. Lasst uns die ersten 8 Verse der Apostelgeschichte lesen. Da wird uns jetzt noch nicht das Pfingstereignis beschrieben, sondern das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt. Apostelgeschichte 1, Abvers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ihr werdet erst dann mit der Kraft ausgerüstet werden, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Nun, die Kraft, die Jesus hier verheißt, ist nicht nur so ein theoretisches Konzept, sondern sie ist eine Realität, die man erfahren kann. Im Grunde können wir nicht über geistliche Kraft reden, ohne dass wir nicht auch an den Heiligen Geist denken. Aus diesen ersten Versen der Apostelgeschichte, die uns das Pfingstereignis ankündigen, können wir Folgendes entnehmen. Erstens wird uns da eine mächtige Kraft verheißen. Wir haben gelesen, dass Jesus nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt mit seinen Jüngern zusammen war, die NGÜ übersetzt sogar, als er mit ihnen bei einer Mahlzeit zusammen war. Das ist eigentlich die bevorzugte Leseart, die im Grunde auch wieder die leibliche Auferstehung Jesu unterstreicht. Er hatte einen Auferstehungskörper, er ist ihnen immer wieder erschienen, er hat mit ihnen gegessen, er hat sie unterwiesen, sie konnten ihn sehen, anfassen. Er war leiblich auferstanden. Jesus ist also mit seinen Jüngern zusammen und er gebietet ihnen, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen. Und in Vers 4 spricht er mit großer Ehrfurcht vor seinem Vater und erinnert sie an das, was er ihnen bereits gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Schon Johannes der Täufer hatte diese Taufe vorausgesagt. Und an Pfingsten kam diese Taufe mit dem Heiligen Geist über alle, die Jesus nachfolgen wollten. Und seit Pfingsten erlebt jeder in dem Augenblick, wenn er Jesus als Herrn und Heiland annimmt, sich zu ihm bekehrt und eine Neugeburt erlebt, diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, so lehrt uns die Bibel zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 13, werden alle Gläubigen bei der Errettung in den Leib Christi bzw. in die Gemeinde eingegliedert. Die Taufe mit dem Heiligen Geist steht also am Anfang unseres Christseins und wir erfahren sie in dem Augenblick, wenn wir wiedergeboren werden, da kommt der Heilige Geist in unser Leben. Wir erfahren diese Geistestaufe. Dieses Ereignis selbst ist mit den Sinnen nicht wahrnehmbar, außer dass man vielleicht eine unbeschreibliche Freude in seinem Herzen empfindet. Aber wenn jemand gläubig wird und sozusagen sein persönliches Pfingsten erlebt, dann bleibt das nicht ohne sichtbare Auswirkungen, denn nun ist man in die Familie Gottes hineingeboren. Und der Geist Gottes, er beginnt uns zu verändern. Er beginnt eigentlich uns Jesus ähnlicher zu machen. Das ist übrigens eine seiner Aufgaben. Jesus erinnert also hier seine Jünger, ihr werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wir wissen heute, Pfingsten war eine wichtige Schnittstelle im Plan Gottes. Und auf dieses Ereignis bereitete Jesus seine Jünger vor. Und mich begeistert es, wie in diesem Vers 4 und auch 5 alle drei Personen der Gottheit erwähnt werden. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist Gottes ist nicht einfach so eine virtuelle Realität, sondern die Person der Gottheit, die besonders in diesem Zeitalter der Gemeinde ihre mächtige Kraft entfaltet. Die kraftvolle Gegenwart des Geistes verbindet uns mit dem lebendigen, auferstandenen Christus. Oder anders gesagt, durch den Heiligen Geist ist Christus gegenwärtig und lebendig im Leben jedes Gläubigen. Wer also eine enge Beziehung zu Christus haben will, muss auch eine enge Beziehung zum Heiligen Geist pflegen. Ich denke, das ist der Grund, warum Johannes uns in seinem Brief so eindringlich ermahnt, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist nicht vernachlässigen sollen. 1. Johannes 2, Vers 27. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, damals, als ihr zum Glauben kamt, als ihr die Geistestaufe empfangen habt, ist in euch und bleibt in euch. Was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Der Heilige Geist ist eine mächtige Kraft, liebe Geschwister. Jesus hat uns mit ihm getauft, als wir gläubig wurden. Und er ist unsere Kraftquelle, um ein Leben zu führen, das Jesus und auch den Vater ehrt. Ein zweites sehen wir hier in unserem Text. Da wird nicht nur eine mächtige Kraft verheißen, sondern es wird uns auch gesagt, dass sich ein mächtiges Programm durch das Kommen des Heiligen Geistes entfalten wird. Lukas berichtet, dass Jesus in der Zeit von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt ein zentrales Thema mit den Jüngern immer wieder besprochen hat. Sein Satz nur hier am Anfang der Apostelgeschichte, aber ein ganz wichtiger. Da gab es einiges noch nach zu besprechen. Was war dieses Thema denn? Es ist das Reich Gottes, Vers 3. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Offensichtlich hat dieses Thema die Jünger beschäftigt, denn in Vers 6 fragen sie ja, wie sieht das aus mit dem israelitischen Reich? Wann wirst du es wiederherstellen? Sie haben aus dem Alten Testament bestimmt gewusst, dass die Propheten den Beginn des Reiches Gottes mit dem Kommen des Heiligen Geistes verknüpft hatten. Hesekiel 36, Joel 2. Und es scheint, als würden sie Jesus hier fragen, wenn jetzt der Heilige Geist kommt, von dem du uns hier unterrichtest, von dem du uns sagst, dass er kommen wird, diesen Geist, den du uns verheißt, wenn der kommt, ist das dann auch der Beginn der Königsherrschaft Gottes für Israel? Und wie sie diese Frage stellen, macht deutlich, dass sie ein irdisches, ein politisches, ein territoriales, nationales Königreich erwarteten. Aber Jesus sagt ihnen, dass es ihnen nicht zusteht, die Zeitspannen und die Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat, um dieses sichtbare, irdische Reich zu verwirklichen oder diesen irdischen Aspekt des Reiches Gottes zu erfüllen. Es ist aber interessant zu sehen, wie Jesus dann wieder auf den Heiligen Geist zu sprechen kommt, der an Pfingsten kommen wird und der sozusagen den Startschuss für den Aufbau einer neuen Phase des Reiches Gottes geben wird. Wir blicken heute zurück auf fast 2000 Jahre Kirchengeschichte und wir wissen, im Plan Gottes hat das Reich Gottes zunächst eine geistliche Dimension. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird das sichtbare Reich Gottes anbrechen. Aber seit Pfingsten ist der Heilige Geist die Kraft, die uns befähigt, unsere Rolle in diesem Programm zu erfüllen. Manche Christen missverstehen das manchmal und denken, der Heilige Geist sei uns gegeben, hauptsächlich dafür, dass wir uns besser fühlen oder damit er uns mit Überraschungen und Wundern beglückt oder damit wir von ihm immer nette Geschenke bekommen. Aber der Heilige Geist, er erfüllt nicht einen Selbstzweck. Er ist die Kraft, die jetzt schon mächtig wirkt und Menschen aus allen Nationen unter die Herrschaft Gottes bringt. Und seit Pfingsten entfaltet sich also dieses Programm. Es ist eigentlich ein mächtiges Programm. Das Programm des Reiches Gottes. Und dieses geistliche Reich Gottes wird durch Zeugen und nicht durch Soldaten ausgebreitet. Durch das Evangelium des Friedens, nicht durch eine Kriegserklärung. Das wurde manchmal von der Kirche missverstanden. Und man meinte auf diesen Kreuzzügen das Evangelium mit dem Schwert verkündigen zu müssen. Das ist falsch. Die Power, die Kraft hinter diesem Reich ist der Heilige Geist. Wir müssen eines verstehen, liebe Geschwister, wenn die Bibel von dem Reich Gottes spricht, dann spricht sie im Grunde von der Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist jene Sphäre, in der Gott regiert. Nun leben wir heute in einer Welt, die Christus nicht als König anerkennt. Aber das wird sich eines Tages ändern. Wann wird sich das ändern? Wenn Jesus sichtbar wiederkommt, muss jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herrscher ist. Und doch kommen auch heute schon aus allen Völkern Menschen unter die Herrschaft Gottes. Das biblische Wort für Reich Gottes oder Königreich bedeutet genau das. Gottes Autorität, seine Regierung. Wenn also jemand sich Christus unterordnet, wer sich seiner Autorität, seiner Gottesherrschaft schon jetzt unterstellt, wer ihn als Erlöser und König anerkennt, der ist jetzt schon Bürger des Reiches Gottes. Es ist doch so, meine Lieben, jeder von uns hat so sein eigenes kleines Reich. Unser Reich, das meiner Familie, das ist hier ein Stock höher. My home is my castle. Mein kleines Reich hat jeder. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch bei euch in eurem kleinen Reich bestimmte Regeln gelten. Wenn jemand in mein Reich kommt und zum Beispiel rauchen will, der muss auf die Terrasse gehen, weil wir diese Regel haben, dass eben in der Wohnung nicht geraucht wird. Oder als unsere Kinder noch jünger waren, Teenager waren, auch da gab es so bestimmte Regeln. Eine davon zum Beispiel war, dass sie, besonders als sie Teenager waren, uns, bevor sie weggingen, uns gesagt haben, wohin sie gehen und wann sie zurückkommen. Wann sie planen, zurückzukommen. Also ich habe mich da nie gescheut zu fragen, wo gehst du hin und wann kommst du nach Hause? Wenn dann zum Beispiel mein Calvin geantwortet hätte, also Alter, das geht dich jetzt nichts an, weil ich bin jetzt ein Teenager und ich gehe, wohin ich will und komme nach Hause, wann ich will. Was meint ihr, was hätte ich dann geantwortet? Ich hätte sehr wahrscheinlich, das hat er nie gesagt übrigens, aber hätte er es gesagt, dann hätte ich ihm wahrscheinlich geantwortet, also mein Lieber, solange du in meinem Reich wohnst, unter meinem Dach lebst, da habe ich schon ein Recht zu wissen, wohin du gehst und wann du kommst. Wie kriege ich jetzt die Kurve wieder zum Heiligen Geist? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das wollte ich sagen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes in dem Programm Gottes, das sich jetzt gerade entfaltet, besteht darin, Menschen dahin zu bringen, dass sie sich der Herrschaft und Autorität Gottes unterordnen. Gott will nicht, dass wir in seinem Reich nach eigenen Regeln leben. Das geht nicht. Jesus sagt hier seinen Jüngern, dass nach dem heilsgeschichtlichen Programm Gottes jetzt nicht ein politisches, ein irdisches Reich ansteht, sondern ein Zeitalter, eine Zeit, in dem der Heilige Geist wirken wird, mächtig wirken wird, um Menschen unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Und wenn Menschen sich dieser Herrschaft unterordnen, da sind sie Teil der Gemeinde, das heißt, sie gehören zu diesem geistlichen Reich Gottes. Meine Lieben, wenn wir heute Pfingsten feiern, erinnern wir uns auch daran, dass sich auch heute in dieser Welt Gottes Programm entfaltet. Und wir sind Teil davon. Das ist so überwältigend. Durch den Heiligen Geist wurden wir in dieses Programm mit hineingenommen. Wir gehören heute schon zu diesem geistlichen Gottesreich, das sich ausbreitet und das sein kommendes, sichtbares Reich vorbereitet. Also unser Leben hier ist Vorbereitung für das ewige, sichtbare Gottesreich. Ist uns das eigentlich bewusst? Es ist nicht egal, wie wir hier leben, wie wir hier in unserer Lebenszeit, in dieser Zeit, die Gott uns gibt, diese vielleicht 60, 70, 80, 90 Jahre, wie wir hier unsere Prioritäten setzen. Was uns wirklich das Wichtigste ist, wie wir leben. Diese Zeit hier ist Zeit der Vorbereitung. Und das bringt mich zu diesem dritten Gedanken, der hier in unserem Text angesprochen wird. Ein mächtiges Volk wird zugerüstet. Den Jüngern wird nicht nur eine mächtige Kraft verheißen. Jesus sagt ihnen nicht nur, dass mit dem Kommen des Heiligen Geistes ein mächtiges Programm sich entfalten wird. Er sagt ihnen auch, dass die Kraft des Geistes sie zum Zeugnis befähigen wird. Und durch dieses Zeugnis wird Gott Menschen erlösen und sein Reich und für sein Reich ein mächtiges Volk zurüsten. Ein Volk, das aus Menschen aller Nationen besteht. Wir wissen heute, dass dieses Volk, das sich auch Gemeinde nennt, trotz aller Widerstände und Verfolgungen seit fast 2000 Jahren gemäß dem Plan Gottes überlebt hat. Die Gemeinde ist ein wichtiger Teil des Heilsprogramms Gottes. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu lesen, welch einen gewaltigen Unterschied der Heilige Geist im Leben der Jünger machte. Was waren das doch für ängstliche Menschen, dieser Jünger? Ein ängstlicher Haufen nach der Kreuzigung. Petrus hatte Christus verleugnet. Alle hatten sie die Flucht ergriffen. Aus Angst haben sie sich versteckt, sind sie abgetaucht, in den Untergrund gegangen. Und dann kommt an Pfingsten der Heilige Geist. Und es tritt eine unerklärliche Veränderung ein. Aus Angsthasen, die zunächst nur daran dachten, wie sie ihr eigenes Fell retten konnten, werden mutige Männer Gottes. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 lesen wir, wie selbst der jüdische Rat das zur Kenntnis nahm. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren und so weiter. Diese Jünger, die hatten keine besondere Schulbildung, aber sie waren mit Jesus zusammen gewesen. Das soll uns doch ermutigen, meine Lieben, an diesem Pfingstsonntag 2023. Offensichtlich hat die Kraft des Geistes nichts zu tun mit unseren Diplomen, die wir bekommen, oder mit den Titeln, die wir uns erarbeiten. Sie hat aber sehr, sehr viel damit zu tun, ob wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Nur wer in Gemeinschaft mit Jesus lebt, wer Jesus kennt und Jesus liebt, wird von dieser Kraft immer wieder neu zugerüstet. Noch ein letztes wird hier in diesem Bibelwort angesprochen. Eine mächtige Kraft wird verkündigt. Oder eine mächtige Botschaft, wird verkündigt, und hinter der Botschaft steht eine große Kraft, die Kraft des Geistes. Wenn der Heilige Geist kommt, da werden die Jünger nicht nur ein wenig moralische Unterstützung erhalten, sondern eine wirksame göttliche Kraft wird sie befähigen, eine mächtige Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, zu verkündigen. Vers 8. Wenn der Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Die Jünger, sie sehnten sich nach einem politischen Königreich, nach einem befreiten Israel. Und sie wussten, dass damit Kraft nötig ist und damit Kraft verbunden war. Aber am Pfingsten bekamen sie Kraft, die sie befähigte, weit über die Grenzen Israels hinaus zu verkündigen, wie Menschen unter die Herrschaft Gottes kommen können und was es eigentlich bedeutet, ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Das griechische Wort für Kraft übrigens ist das Wort Dynamis. Von ihm stammt unser deutsches Wort Dynamit. Es war im Jahre 1867, als der schwedische Ingenieur Alfred Nobel einen Sprengstoff erfand, der so eine explosive Wirkung hatte wie keine andere damals bekannte chemische Verbindung. Und Nobel, der fragte einen Freund, der Griechischlehrer war, was das Wort für explosive Kraft in Griechisch sei. Die Antwort: Dynamis. Auf das soll Nobel entschieden haben: diesen Namen soll meine Erfindung tragen. Dieses Wort Dynamis, es beschreibt im Neuen Testament die lebensverändernde Dynamik des Heiligen Geistes. Diese Kraft bevollmächtigte die Jünger, Zeugen zu sein, ja, Werkzeuge zu sein. Unabhängig davon, was das für Konsequenzen bringen würde. Wenn wir die ganze Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie die erste Gemeinde, die ersten Christen diesen Auftrag umgesetzt hat. Ihr Zeugnis, es begann in Jerusalem, am eigenen Ort. Und es breitete sich aus nach Judäa, dem nächstliegenden Ort oder die nächstliegende Umgebung, den Landkreis sozusagen, und von dort nach Samaria, der benachbarte Landkreis, und von dort bis ans Ende der Welt, bis nach Fullingen. Ja, das liegt am Ende der Welt, auch wenn es am Fuße der Schwäbischen Alb liegt, für manche. Manche denken, das ist der Mittelpunkt der Welt, aber aus der Perspektive von anderen ist es das Ende der Welt. Auf jeden Fall, es hat uns erreicht, dieses Evangelium. Und die ersten Christen, die haben uns diesbezüglich ein Beispiel hinterlassen. Zeugen sein. Das war der Auftrag damals und das ist die Herausforderung auch heute. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier aus eigener Kraft irgendwie die Ärmel hochkrempeln müssen. Ich denke, die Betonung liegt hier anders. Im Grunde sagt hier Jesus: Ich sende dich und was ich brauche, ist dein Leib, deine Person, deinen Mund, damit ich mich bezeugen kann. Meine Kraft tritt in Aktion, aber ich brauche dich. Du bist mein Werkzeug. Stell dich mir zur Verfügung. Und dieser Ruf betrifft nicht eine bestimmte Gruppe von besonders Begabten. Jeder entschiedene Christ trägt diese Verantwortung. Jemand hat das mal ganz einfach so formuliert: Nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder Christ kann Zeuge sein. Mit anderen Worten, nicht jeder hat die Begabung von, was weiß ich, Ulrich Parzani oder Onkel Ernie war auch so ein Original, ein Vollblut-Evangelist. Wenn es darum geht, einfach Menschen das Evangelium zu bezeugen. Nicht jeder hat so eine Begabung. Außerdem geht es auch nicht wirklich darum, dass wir jemanden überreden oder bekehren. Nein, aber jeder von uns kann durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Zeuge sein. Wie können wir Christus bezeugen? Nun einmal durch einen Christusähnlichen Lebensstil und zweitens auch durch unsere Worte können wir Christus bezeugen. An dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, am Arbeitsplatz, in der Familie, beim Sport machen, an der Uni, in der Schule, während deiner Ausbildung, im Schwimmbad, beim Familienfest, wo immer wir mit Menschen zusammenkommen und es mit Menschen zu tun haben, sind wir gefragt, so zu leben, dass die Menschen auf uns aufmerksam werden, im positiven Sinne. Wenn in deinem Büro, wo du arbeitest, irgendwelche diskriminierende Witze erzählt werden über Frauen oder was weiß ich, über wen auch immer, mach deinen Mund auf und sage deine Meinung. Wenn deine Kollegen alle meinen, dass in unserer Zeit man Sex haben kann, wie man will und mit wem man will, dann mach deinen Mund auf und sage, dass du da anders denkst. Bringe zum Ausdruck, wie du über Sünde denkst, aber nimm den Sünder an. Vermittle ihm eindeutig, dass du ihn nicht verachtest, sondern liebst. Sei ein Freund der Sünder, so wie Jesus einer war, und kein Moralapostel. Und wenn sich dann die Möglichkeit ergibt, dann erzähl dein persönliches Zeugnis weiter und erkläre dabei, wie das Evangelium, die frohe Botschaft, dein Leben verändert hat. Das bedeutet, Zeuge zu sein. Zu bezeugen, was man selber erlebt hat. Diese verändernde Kraft. Wenn wir unseren missionarischen Auftrag erfüllen wollen, müssen wir auch Worte gebrauchen. Unser Zeugnis muss auch das Evangelium enthalten. Deshalb hier diese doppelte Herausforderung. Lebe das Evangelium, rede das Evangelium. Und wie sollen wir das Evangelium bezeugen? Wie soll das gehen? Wie sollen wir das tun? Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen oldschool hier. Ich zitiere auch gerne die Leute, die mein Denken geprägt haben und die schon seit vielen Jahren nicht mehr unter uns sind. Diesbezüglich habe ich was von Francis Schaeffer gelernt. Er hat einmal gesagt, es gibt eine Zeit und unsere Zeit ist eine solche, in der die negative Botschaft notwendig ist, bevor irgendetwas Positives entstehen kann. Leute sagen zu mir oft, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen im Zug begegnest und du hast nur eine Stunde Zeit, um ihm das Evangelium, die gute Botschaft zu vermitteln? Schaeffer sagt weiter, ich würde 45 bis 50 Minuten verwenden, um ihn auf das Negative hinzuweisen, ihm sein Dilemma zeigen, ihm zeigen, dass er mehr tot ist, als er glaubt zu sein. Dann würde ich 10 Minuten bis 15 Minuten aufwenden, um ihm die gute Botschaft zu erzählen. Denn wenn er nicht kapiert, was das Problem ist, was falsch läuft, wird er auch nicht in der Lage sein, die positive Botschaft zu hören und anzunehmen. Diesen Ansatz finde ich auch in unserer Zeit immer noch aktuell. Wir müssen den Menschen, bevor wir ihnen das Evangelium verkündigen, auch ganz deutlich ihr Dilemma zeigen, in dem sie sich befinden. Das heißt, wir müssen ihnen klar, liebevoll, durchdacht, einfühlsam erklären, dass ihre Antworten auf die großen Fragen des Lebens, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach Identität, nach Erfüllung und Freiheit und Zukunft, die sogar jenseits der Todeslinie reicht. Woher komme ich? Wer bin ich? Wozu bin ich da? Wohin gehe ich? Ihre Antworten auf diese großen Fragen nicht wirklich befriedigend ohne das Evangelium beantwortet werden können. Oder wie Tim Keller das in einem seiner Artikel mal gesagt hat, bevor wir einer Kultur das Evangelium erklären können, müssen wir die Kultur mit dem Evangelium erklären. Aber letztlich müssen wir in den 10 bis 15 Minuten den Menschen klar sagen, dass sie Sünder sind und dass Gott heilig ist. Das wahre Evangelium führt den Menschen vor Augen, dass Gottes Gerechtigkeit unumstößlich ist und dass er Sünde unendlich verabscheut. Es zeigt uns, wie schonungslos Gott Sünde richtet. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Und erst wenn ein Mensch einen gewissen Ekel empfindet vor der Sünde, kann er umkehren. Hesekiel 6, Vers 9. Und sie werden über sich selbst Ekel empfinden wegen den bösen Taten, die sie begangen haben, nach all ihren Gräueln. Wenn ein Mensch nicht kapiert, wie zerstörerisch, wie abscheulich Sünde ist, solange wir der nicht verstehen, wozu Jesus gestorben ist. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir ein klares Evangelium verkündigen und nicht ein sanftes und angenehmes und somit verfälschtes. Wir wurden heute an diesem Pfingstsonntag durch das Wort Gottes erneut erinnert, welch eine enorme, mächtige Kraft der Heilige Geist ist. Durch ihn sind wir verbunden mit allen Christen über alle Generationen hinweg weltweit. Durch ihn ist der Vater und der Sohn gegenwärtig in unserem Leben. Und der Heilige Geist, er verwirklicht auch ein mächtiges Programm in dieser Heilszeit. Er bringt Menschen unter die Herrschaft Gottes, die wiederum dann sein kommendes Reich vorbereiten. Er verändert und befähigt uns, damit wir Zeugen des Herrn Jesus sind. Möge dieses Pfingsten 2023 uns neu dazu motivieren, die Kraft freizusetzen, die Gott uns geschenkt hat. Wenn wir diese Kraft nicht freisetzen, dann wird sie gedämpft und der Geist Gottes ist betrübt. Wie gut wäre es, wenn Menschen in unserem Umfeld, die Christus nicht kennen, wenn die wirklich spüren könnten, dass wir sie lieben und dass wir sie nicht nur als Missionsobjekte betrachten, sondern dass wir wirklich an ihnen selbst interessiert sind. In unserer postmodernen Welt sind viele Menschen einsam, sie sehnen sich nach Beziehungen und deshalb glaube ich, dass auch heute Mission und Evangelisation beziehungsorientiert ablaufen müssen. Und so wollen wir uns immer wieder neu füllen lassen von dem Geist Gottes, damit wir authentische Zeugen, Werkzeuge in dieser Welt sind. Möge der Geist Gottes mächtig wirken in unserem Leben zur Ehre des Vaters und des Sohnes und auch uns zur Freude. Lass uns beten.